Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Thank you. Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 25. Januar 2021, gleich dem 6. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Verschärfung der Bedrohungen durch Inlandsterrorismus in den Vereinigten Staaten. Bleiben Sie dabei. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif, Iran ist bereit, die befreiten Gebiete der Republik Aserbaidschan wieder aufzubauen. Teheran, keine neuen Entwicklungen in Bezug auf Atomabkommen. UN-Ausschuss soll palästinensische Beschwerde gegen Israel überprüfen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif, Iran ist bereit, die befreiten Gebiete der Republik Aserbaidschan wieder aufzubauen. Bei einem Treffen mit dem Außenminister der Republik Aserbaidschan kündigte der iranische Außenminister die Bereitschaft Teherans an, sich aktiv und umfassend am Wiederaufbau der befreiten Gebiete an den gemeinsamen Grenzen der beiden Länder zu beteiligen. Am Montag traf sich der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ceyhun Bayramov und drückte seine Zufriedenheit über die Befreiung der besetzten Gebiete aus und beschrieb die neue Phase als einen wichtigen Meilenstein, um Frieden und Stabilität in der Region und im Interesse aller Parteien herzustellen. Zarif sagte, der Zweck seiner Reise in der Region und dessen Beginn mit dem Baku-Besuch sei es zu versuchen, Frieden und Ruhe zu schaffen und äußerte sich zufrieden darüber, dass die intensiven Treffen zwischen den Funktionsträgern der Republik Aserbaidschan und Irans in den letzten Monaten auf ein vernünftiges Niveau ausgeweitet wurden. Er kündigte die Bereitschaft Irans an, sich aktiv am Wiederaufbau der befreiten Gebiete zu beteiligen, die sich an den gemeinsamen Grenzen der beiden Länder befinden, und verwies auf die fruchtbaren Gespräche zwischen den beiden Ländern auf der jüngsten Sitzung der Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit und auf die Ansichten des Präsidenten Aserbaidschans. In der heutigen Sitzung drückte er die ernsthafte Entschlossenheit der beiden Länder zur Zusammenarbeit aus. Dies sei eine großartige Gelegenheit für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern beim Transit und der Aktivierung der Ost-West- und Nord-Süd-Korridore. Bei diesem Treffen sagte der Außenminister der Republik Aserbaidschan, Ceyhun Bayramov, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf der Grundlage von Freundschaft und historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten basierten und würdigte die Positionen der Islamischen Republik Iran gegenüber ihrer territorialen Integrität und Souveränität. Teheran, keine neuen Entwicklungen in Bezug auf Atomabkommen. In Bezug auf das Atomabkommen von 2015, JCPOA mit 6 Weltmächten, das später vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gekündigt wurde, ist laut Iran nichts Neues passiert. Wir haben keine neuen Entwicklungen in Bezug auf das JCPOA gesehen, sagte der Sprecher des Außenministeriums Said Khatibzadeh am Montag auf einer Pressekonferenz. Er sagte, Iran habe klargestellt, dass die USA zuerst die unter Trump verhängten Sanktionen aufheben und das Atomabkommen respektieren müssten, bevor Iran zur vollständigen Einhaltung des Abkommens zurückkehrt. Mit der neuen demokratischen Regierung in Washington haben sich die Aussichten auf erneute Bemühungen um die Rettung des Atomabkommens verbessert. Khatibzadeh unterstrich jedoch, dass auf iranischer Seite nichts Neues passieren würde, solange die Sanktionen weiterhin bestehen. Wie bereits erwähnt, ist die Reduzierung der Verpflichtungen Irans natürlich umkehrbar. Wenn die andere Seite ihren Verpflichtungen nachkommt und die Umstände gemäß der Zeit vor der Kündigung des JCPOA wiederhergestellt werden, sagte er. Wir haben viel geredet, aber jetzt ist Zeit zu handeln. Der Sprecher betonte, dass eine Rückkehr zum Atomabkommen verantwortungsbewusst erfolgen sollte. Dass eine Regierung auf skurrile Weise beschließt, ein in einer Resolution des UN-Sicherheitsrates gebilligtes Abkommen zu kündigen und ihm dann wieder beizutreten, ist nicht machbar, sagte er und stellte fest, dass die Haltung Irans im Gegensatz zu der der Vereinigten Staaten auf rechtlichen Gründen beruhe. Er sagte weiter, dass die USA nicht tun und lassen könnten, was sie wollen, und dann einfach wieder zu den vorherigen Bedingungen zurückkehren können. Er betonte, dass die USA den Schaden ausgleichen müssten, der Iran durch den illegalen Rückzug aus dem Atomabkommen und die anschließenden Sanktionen zugefügt wurde. UN-Ausschuss soll palästinensische Beschwerde gegen Israel überprüfen. Nach Angaben des Außenministers der palästinensischen Autonomiebehörde hatte der UN-Ausschuss für die Beseitigung von Rassendiskriminierung der Untersuchung der palästinensischen Beschwerde über rassistische Aktionen des zionistisch-israelischen Regimes zugestimmt. Der Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Riyad al-Maliki, sagte, die palästinensische Beschwerde sei vor 2 Jahren an den UN-Ausschuss geschickt worden. Nun sei ihre Überprüfung bestätigt worden. Al-Maliki fügte hinzu, dass die palästinensische Autonomiebehörde darauf wartet, dass der Fall weiterverfolgt wird. Israel müsse auf die Forderungen des Ausschusses reagieren. Die Überwachung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung durch Regierungen wird vom Ausschuss gegen Rassendiskriminierung wahrgenommen. Die palästinensische Autonomiebehörde hat sich wiederholt beim Internationalen Strafgerichtshof über das zionistische Regime beschwert. Unterdessen haben verdeckte israelische Agenten erneut einen palästinensischen Teenager im besetzten Al-Quds, Jerusalem, entführt, während Regimetruppen ein Gebiet im Westjordanland stürmten, um dort eine neu errichtete Schule abzureißen. Der Teenager, identifiziert als Saber Abu Nabe, wurde gewaltsam von einer Straße in Silwan-Bezirk südlich der Al-Aqsa-Moschee in Al-Quds weggeschleppt, berichtete das palästinensische Informationszentrum am Sonntag. In den letzten Monaten haben israelische Streitkräfte häufig Häuser von Palästinensern im Westjordanland durchsucht und Dutzende von Menschen festgenommen, die dann in israelische Gefängnisse gebracht werden, wo sie ohne Anklage festgehalten werden. Die Umstände der Entführungen sind weiterhin unbekannt, obwohl die Israelis solche Überraschungsangriffe immer wieder durchführen. Israel hält mehr als 7000 Palästinenser in seinen Gefängnissen, meist ohne Anklage oder Gerichtsverfahren. Israelisches Regime eröffnet seine Botschaft in Abu Dhabi. Das zionistisch-israelische Regime hatte am Sonntag die offizielle Eröffnung seiner Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt gegeben. Laut einem Sprecher des israelischen Außenministeriums ist die Botschaft in temporären Büros in Abu Dhabi untergebracht, bis eine ständige Bleibe gefunden ist. Wie Reuters berichtete, ist die Eröffnung der israelischen Botschaft nach einer Sitzung des Kabinetts unter Vorsitz von Ministerpräsident Mohammed bin Rashid al-Maktoum beschlossen worden. Mit diesem Schritt wollen die Vereinigten Arabischen Emirate die Unterstützung der Vereinigten Staaten unter Joe Biden für sich gewinnen. Einigen weiteren Berichten zufolge soll auch das israelische Konsulat in Abu Dhabi eröffnet werden. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Israel bereits Mitte August beschlossen. Zuvor hat schon die israelische Botschaft in der bahrainischen Hauptstadt Manama vor einigen Monaten ihre Arbeit begonnen. Unter Druck der USA haben in den vergangenen Monaten 4 arabische Staaten, das heißt die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, der Sudan und Marokko, ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Die Normalisierungsverträge sind auf breite Proteste in der islamischen Welt gestoßen. US-Flugzeugträger Theodore Roosevelt ist in das südchinesische Meer eingedrungen. Das US Pacific Command hat berichtet, dass eine US-Flugzeugträgergruppe unter der Führung der USS Theodore Roosevelt am Samstag in das von China als Hoheitsgewässer beanspruchte südchinesische Meer eingelaufen ist. Im Hintergrund der jüngsten Spannungen zwischen Peking und Taipei gab die chinesische Armee bekannt, dass 12 Kampfjets und Bomberflugzeuge dieses Landes am Sonntag über den von Taiwan kontrollierten Pratas-Inseln im südchinesischen Meer ein Manöver abhielten. Indes erklärte der neue US-Verteidigungsminister gestern in einem Telefonat mit seinem japanischen Amtskollegen, dass Washington gemäß seinem Sicherheitsabkommen mit Tokio bei einem möglichen Seekonflikt zwischen Japan und China im ostchinesischen Meer die japanischen Interessen unterstützen würde. China hat Ansprüche auf fast alle Gebiete im südchinesischen Meer und Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Brunei und Taiwan jeweils auf Teile dieses Meeres. Zudem streiten sich diese Länder um die Hoheit über die erdöl- und erdgasreiche Paracel-Inselgruppe sowie der Spratly-Inseln. Die Vereinigten Staaten erkennen das Meer als internationale Gewässer an und bekräftigen das gesetzliche Recht ihrer Schiffe und U-Boote auf die Durchfahrt. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums und lehnt nach dem Ein-China-Prinzip jede Beziehung zwischen Taiwan und den Vereinigten Staaten oder einem anderen Land ab. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 10 Grad, Mashhad minus 2 Grad, Isfahan minus 3 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandar Abbas 14 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der neue US-Präsident Biden hat wie alle Amtsvorgänger seine Präsidentschaft mit vollmundigen Versprechen zu Hause und an alle Welt begonnen. Doch schon bei Amtsantritt ist allen Beteiligten klar, dass er weder die innenpolitischen Gräben einfach zuschütten, noch außenpolitische Richtungswechsel veranstalten können wird. Die Dominanz zionistischer Lobbypolitik über Washingtons Regenten mindert oder gar beendet auch ein Biden nicht. Die Einzelheiten und Hintergründe beleuchtet der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, im Gespräch mit Pars Today. Heute hören Sie den ersten Teil des Gesprächs, das vollständige Interview, können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, vielen Dank, Herr Hörstel. Vor knapp einer Woche begann die Amtszeit der neuen US-Präsidenten Joe Biden. Schon am ersten Tag unterschrieb er 15 Präsidialdekrete, die zuvor von seinem Vorgänger Donald Trump unterzeichnet worden waren. Was sind die wichtigsten und warum hat er da diese Dekrete als rückgängig gemacht?
Joe Biden möchte insgesamt zum Beispiel den sehr scharfen Kurs gegen den Iran nicht fortsetzen. Es gibt auch andere Hürden, die Trump eingebaut hatte in der Außenpolitik und die Joe Biden nicht wollte, auch in der Innenpolitik. Insgesamt wollte Trump es für Joe Biden schwer machen, einfach in der ersten Zeit des Amtsantrittes und weil natürlich die Zeitungen drüber geschrieben hatten und weil das alles schon auf dem Tisch war, hat Joe Biden das vorbereiten lassen, dass er das alles wieder rückgängig macht, was an außenpolitischen Verständnishürden Trump hier eingebaut hatte.
Herr Holzer, lassen wir uns ein klein bisschen der Innenpolitik von Joe Biden zuwenden. Denn wie Medien berichtet haben, will der neue Präsident den Krieg in Anführungsstrichen beenden und mit dem Hass in der Gesellschaft Schluss machen. Was heißt das genau?
Interessante und gute Frage, wie ja nicht so selten. An diesem Punkt deshalb, weil der Präsident ja nicht vorhat, in irgendeiner Form zum Beispiel die Vorwürfe der Wahlfälschung in der Sache untersuchen zu lassen. Also zu sagen, was ist denn mit den Filmen, die das zeigen, wie da Material nicht nur unterm Tisch vorgezogen wird, sondern auch noch in Abwesenheit von Kontrolleuren und dann gleich mehrfach durch die Zählmaschine gejagt. Das war ja nur so ein Fall. Das heißt, ein wichtiger Grundpunkt für die starke Unzufriedenheit unter vielen Amerikanern wird von ihm gar nicht angesehen. Was er da macht, sind Sprüche. Und diese Sprüche nimmt ihm natürlich ein guter Teil des amerikanischen Volkes nicht ab. Selbstverständlich ist es erfreulich, wenn ein Präsident sagt, ich bin Präsident aller Amerikaner, auch der Amerikaner, die mich nicht gewählt haben. Das alles hat er gesagt. Und es ist auch schön, wenn er erklärt, er möchte die Gräben zuschütten. Aber Gräben zuschütten geht ja im Prinzip nur wirklich, wenn man auch wirklich Material in die Hand nimmt. Das tut er gar nicht. Was er da macht, ist sozusagen ein bisschen mit der Schippe in der Luft herumfuchteln. Damit hat man noch nie in der menschlichen Geschichte und auch sonst nicht im Universum einen Graben zuschütten können mit Luft. Und das ist das eigentlich. Und das meint er. Im Grunde genommen will er sagen, so Leute, jetzt hört auf mit dem Mist, sonst werde ich sauer. Das ist es eigentlich. Die großen Medien haben ja ohnehin noch nie in den USA tatsachengemäß über die ganze Geschichte berichtet und weltweit hat man da weitgehend Folge geleistet. Auch das ist ja ein Punkt, der schwierig ist. Auch für den innenpolitischen Zusammenhalt, der wird von ihm auch nicht gestreift. Also es bessert sich gar nichts in der Sache, sondern er möchte einfach nur, Joe Biden als neuer Präsident, möchte einfach nur, dass nicht weiter diskutiert wird. Das verstehe ich. Hier hat mit Wahlfälschung ein Putsch stattgefunden. Und der hat eben diesen Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris ins Amt gespült. Und sowas nennt man normalerweise Hehlerei. Ja? Ein anderer begeht ein Verbrechen, das hat ja Joe Biden weder geplant noch selbst begangen. Aber er ist der Nutznießer davon. Das ist das. Und so kommen nun diese Sprüche zustande. Und mein Eindruck ist, dass es einen nicht so geringen Anteil gibt unter den Amerikanern. Die sind nicht nur natürlich unzufrieden mit dem, was Joe Biden sagt, die sind aber auch unzufrieden damit, dass Trump sich am Ende, wie von vielen und auch mir vorausgesagt, gebeugt hat den Tatsachen, die da stattgefunden haben. Da wurden Fakten geschaffen. Und die hat Trump schließlich auch nicht mehr ändern wollen und wohl auch nicht können. Er hat sich da schlicht gebeugt, dem Druck, der da auch auf ihn ausgeübt worden ist, die vorhandene Wahlfälschung nicht so stark zu verfolgen, wie er das hätte machen können. Wir haben das in mehreren Gesprächen beleuchtet. Das müssen wir nicht nochmal machen. Aber damit ist eindeutig die Stellung dieses neuen amerikanischen Präsidenten zu Hause und in der Welt stark geschwächt.
Herr Hossel, lassen Sie mich hier nachhaken und eine Frage aus Ihren Ausführungen an Sie stellen. Sie haben gesagt, er soll Material in die Hand nehmen. Was meinen Sie damit?
Wir haben ja knapp 1000 eidesstattliche Erklärungen von zum Teil äußerst glaubwürdigen Personen, die selbst nicht nur Zeuge waren, wie Wahlfälschung betrieben wurde, sondern die auch Zeugen waren, wie tatsächlich die Wahlfälschung sogar verwaltungsmäßig vorbereitet wurde. So zum Beispiel eben durch diese eine Migrantin aus Indien, Jesse Jacob, in Michigan. Das sind Dinge, die sind ganz krass. Dann haben wir Expertenaussagen nach amerikanischem Recht, also Beweise für Wahlfälschung durch das verwendete Computer- und Software-System der Firma Dominion. Und die Computer, die Festplatten, wurden niemals untersucht, wie ja auch die Gerichte, das kann man immer nur wieder sagen, zwar die Behandlung mit den Themen abgelehnt haben, aber nie unter Würdigung der Tatsachen, sondern aus rein prozessformellen, juristischen Gründen, ohne Würdigung der Beweisanträge, der Indizienvorlagen, die hier gemacht worden sind, die, wie gesagt, ziemlich gewaltig sind, sodass man sagen kann, das amerikanische Rechtssystem hat flächendeckend versagt. Und das sind die Dinge, die die amerikanische Gesellschaft auseinandertreiben, denn es ist ja eben so, dass die strikte Gewaltenteilung, ja, Exekutive, Judikative, Legislative, Gesetzgebung, der ausführende Arm und dann eben das Parlament, dass diese Dinge getrennt sind, dass sie nicht politisiert sind, was eben zum Beispiel das Gerichtswesen und die Sicherheitskräfte angeht. Das sind alles ganz wichtige Themen, die einen Staat in Ruhe halten. Und diese Ruhe haben die USA, haben die Vereinigten Staaten von Amerika am 3. November definitiv verloren. Und die Erklärungen von Joe Biden können sie nicht wiederherstellen. Das ist auch etwas sehr Wichtiges an dieser Stelle.
Herr Hossel, lassen Sie mich einen Bericht oder einen Satz, der in einem Bericht von Norddeutschen Rundfunk vorkam, hier zitieren und Sie danach fragen, was Sie davon halten. Ich zitiere, der neue Präsident übernimmt schweres Erbe. Was ist hier damit gemeint?
Das ist interessant. Die deutschen Medien haben sich praktisch ausnahmslos auf die Seite der Joe Biden und amerikanischen Deep State Interessen gestellt, haben die Einlassungen des Trump-Lagers über Wahlfälschung immer als unglaubwürdig dargestellt und haben niemals genau die, wie sagt man, Belege und Beweise gesehen, genauso wie die amerikanischen Gerichte übrigens, die da vorgelegt worden sind. Es hieß noch wochenlang, nachdem schon klar war, dass es knapp 1000 eidesstattliche Erklärungen gäbe, die ganzen Anklagen seien vollkommen unbegründet. Ja, das ist also schon krass. Diese Leugnung von Tatsachen ist krass, aber das haben wir ja in vielen anderen Bereichen auch. Nicht zuletzt eben auch in Bereichen, die Irland betreffen und die Berichterstattung darüber, weil wir eben in deutschen Medien so sehr, sehr selten lesen. Es ist, glaube ich, hin und wieder mal angedeutet worden, dass im Falle des Atomvertrags der Iran immer übererfüllt hat und der Westen noch nie erfüllt hat. Das sind ja auch so Dinge, die so krass neben den Tatsachen liegen, die hier berichtet werden, dass man sich wirklich fragt, ob diese Berichterstattung vielleicht von einem anderen Planeten kommt, von einer Art Parallelwelt oder so, oder einer Traumwelt, keine Ahnung. Das ist im Moment die Grundlage. Und was der Norddeutsche Rundfunk meint, sei eben, dass Trump, wie soll man sagen, den USA große Schwierigkeiten gemacht habe und habe hier deswegen ein schwieriges Erbe. Tatsächlich hat ja die Außenpolitik von Trump auch durch ständige Vertragsbrüche, der Iran ist ja selbst ein Opfer davon, gerade mit dem Atomvertrag, aber auch was im Nahen Osten und mit Israel passierte, ich kann nur sagen, Anerkennung der illegalen Golanhöhenannexion, Anerkennung Jerusalems, ganz Jerusalems als Hauptstadt Israels, vollkommener Unsinn, das widerspricht den UN-Resolutionen genau wie im Fall der Golanhöhen. Und so weiter und so weiter. Und dann eben das ständige Gutheißen, wie soll man sagen, weiterer israelischer illegaler Annexionen im Westjordanland. Also die Liste ist ziemlich lang. um das so zu sagen, alles durchgewunken, israelische Luftangriffe auf Syrien durchgewunken, israelische Luftangriffe auf iranische Milizen in Syrien durchgewunken und so weiter und so weiter. Es gibt gar nichts. Ständige Attentate in Israels in Syrien gemeinsam mit CIA-Kräften hat Trump ja nicht nur durchgewunken, hat sie ja geradezu organisiert. Also das geht schon wirklich irrsinnig weit, was hier passiert. Ermordung des iranischen Generals sind ja ständig Rechtsbrüche oder auch des führenden Atomtechnikers des Iran, Mohsen Fakhrizadeh. Das sind auch solche Probleme, die Trump hier gemacht hat. Das ist nicht positiv aufgefallen in weiten Teilen der USA. Und das ist natürlich auch Teil des schweren Erbes, das ist klar.
Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Wir besprechen, liebe Hörerfreunde, die Sure 45, die insgesamt 37 Verse hat, zu Ende. Der Vers 33 lautet:
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Und es werden ihnen die bösen Taten, die sie vollbracht haben, klar, und es umschließt sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Wie wir aus dem vorhergehenden Vers 32 erfuhren, haben die Jenseitsleugner spöttisch gesagt: Wir wissen doch nicht, was die Stunde des jüngsten Gericht ist, wir hegen darüber keine Gewissheit. Doch im Vers 33 wird ihnen daraufhin klar gemacht: Wenn es soweit ist und der jüngste Tag anbricht, wird jedem von euch die Akte seiner Taten gegeben und ihm wird klar, dass darin alles zu Buche steht und er nichts davon leugnen kann. Wenn die Jenseitsleugner ihre schlechten Taten vor Augen haben, werden sie feststellen müssen, dass sie genau das heimgesucht hat, worüber sie sich lustig machten und es keinen rettenden Ausweg mehr für sie gibt. Wir entnehmen dementsprechend: Erstens, der jüngste Tag ist der Tag, an dem die Taten des Menschen zum Vorschein treten, ebenso wie deren verborgenen Folgen. Zweitens, wir sollten uns nicht über die Gebote und Lehre Gottes lustig machen. Dies wird eines Tages üble Folgen für uns haben. Im Vers 34 der Sure Jasiya, Sure 45, heißt es weiter:
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
Und es wird gesagt: Heute werden wir euch vergessen, wie ihr die Begegnung mit diesem eurem Tag vergessen habt. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer und ihr werdet keine Helfer haben. Wenn der Mensch auf natürliche Weise etwas vergisst, so wird er deswegen gemäß der Lehre des Korans nicht zur Rechenschaft gezogen, denn es gehört zur Natur des Menschen, einiges zu vergessen. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand ein Ritualgebet zu verrichten vergisst. Aber es hat Gottes Strafe zur Folge, etwas zu vergessen im Sinne davon, dass jemand das Gebot Gottes in Vergessenheit geraten lässt. Dann ist er in Wahrheit nicht im üblichen Sinne vergesslich, sondern diese Art von Vergesslichkeit bedeutet, dass er nicht mehr an die Beachtung des göttlichen Gebotes denkt. Einige leugnen den jüngsten Tag und bestehen darauf, dass es ihn nicht gibt. Einige andere verhalten sich zwar nicht auf diese Weise, aber sie geben auch nicht darauf Acht, dass einmal der jüngste Tag auf sie zukommt und handeln so, als ob sie ihn vergessen haben. Beide Gruppen werden entsprechend ihrer Ansicht und ihres Verhaltens bestraft werden, und Gott wird mit ihnen so verfahren, als ob er sie vergessen hätte. Er wird sie aus seiner Barmherzigkeit ausschließen. Es ist wahrhaftig qualvoll für den Menschen, wenn Gott der Gnädige ihn der Vergessenheit überlässt und ihm alle Gnaden verwehrt. Am Ende des obigen Verses heißt es, dass solche Leute in der Hölle verbringen müssen und keinen Helfer haben. Hier zwei Merkpunkte. Erstens, jeder, der im Denken und im Handeln den jüngsten Tag und das Jenseits der Vergessenheit überlässt, wird im Jenseits wie jemand behandelt, der selber in Vergessenheit geraten ist, und Gott wird ihn sich selber überlassen. Zweitens, der bloße Glaube an die Rückkehr zu Gott und das Jenseits genügt alleine nicht. Ein Gläubiger muss sich in allen Lagen an das Jenseits und den jüngsten Tag erinnern. Im Vers 35 der Sure Josia, die Kniende, heißt es daraufhin: Dies ist dafür, dass ihr euch über Allahs Zeichen lustig machtet und dass euch das diesseitige Leben täuschte. Heute werden sie nicht mehr aus ihm, dem Höllenfeuer, herausgebracht, und es wird von ihnen keine entschuldigende Umkehr mehr angenommen. Der Vers 35 nennt zwei Gründe dafür, dass jemand zum Hölleninsassen wird. Ein Grund besteht darin, die Zeichen Gottes zu verspotten, und ein anderer liegt dann vor, wenn man sich von dem diesseitigen Leben betören lässt. In Wahrheit ist es die große Liebe zum irdischen Leben, welche den Menschen zur Leugnung des jüngsten Gerichtes verleitet, um daraufhin sich sorglos der Befriedigung seiner weltlichen Begierden widmen zu können. Diese Leute sagen zu denen, die sie wegen der Strafe im Jenseits mahnen, spöttisch: Warum macht ihr uns vor dem Jenseits Angst? Es ist doch noch niemand von dort zurückgekehrt, um darüber zu berichten. Was für ein Paradies gibt es denn und was für eine Hölle? Das sind doch alles leere Verheißungen. Es zählt das, was man jetzt im Leben genießen kann. Solche Leute denken natürlich gar nicht daran, etwas zu bereuen und Umkehr zu machen. Sie werden in diesem Zustand die Welt verlassen. Aber im Jenseits können sie sich nicht vor dem Höllenbrand retten. Dort werden sie keine akzeptable Entschuldigung für ihre Haltung und ihr Verhalten vorbringen können. Es ist gut, sich Folgendes zu vergegenwärtigen. Erstens, der üble Ausgang im Jenseits geht darauf zurück, sich von dem Weltlichen täuschen zu lassen, von Reichtum, Macht und weltlichen Vergnügen. Zweitens, Gott hat allen Menschen den endgültigen Beweis vorgelegt, so dass keinem eine Ausrede bleibt und er am jüngsten Tag behaupten könnte, von nichts gewusst zu haben. Die Sure 45, Josia, geht mit den folgenden Worten ihrer Verse 36 und 37 zu Ende.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
So gehört alles Lob Allah, dem Herrn der Himmel und dem Herrn der Erde, dem Herrn aller Weltenbewohner. Ihm alleine gehört die Oberhoheit in den Himmeln und auf der Erde, und er ist der Allmächtige und Allweise. Zum Schluss der Sure Jassia wird auf Gottes Position im Dasein hingewiesen. Alle Koordination und Planung für das Dasein in den gewaltigen Himmelssphären und den endlosen Galaxien liegt in Gottes Hand. Über die Angelegenheiten der Erde, welche sich in diesem riesigen Universum im Vergleich sehr klein ausmacht, und über die Angelegenheiten der Erdbewohner bestimmt ebenso nur Gott. Gott verwaltet das Dasein mit seiner endlosen, unbesiegbaren Macht und mit seinem beständigen Wissen und seiner festen Weisheit. Daher sind wir Menschen verpflichtet, uns richtige Kenntnis von Gott und über seine Position und seine Rolle in der Daseinswelt anzueignen. Diese Kenntnis über Gott wird von selber zur Folge haben, dass wir ihm Dank bezeugen und ihn lobpreisen. Die Zeichen der Größe Gottes treten deutlich im All und überall auf der Erde zum Vorschein. Die Oberhoheit über die ganze Welt gehört ausschließlich ihm. Die letzten Worte in der Sure Jassia machen uns also direkt und indirekt auf Folgendes aufmerksam. Erstens, das gesamte Dasein mit allen seinen Erscheinungen unterliegt dem Willen nur des einen Gottes, sowohl auf der Erde als auch im Himmel. Zweitens, Größe und Macht nützen nur dann etwas, wenn sie im Lichte von Wissen und Weisheit stehen. Drittens, die Gottesdienstbarkeit hängt von der richtigen Kenntnis über ihn ab. Nur ihm gebührt die Oberhoheit und nur er ist der Dankes- und Lobpreisung würdig.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ahmad Adibon mit dem Titel Iran-e Jovedan, auf Deutsch Ewiges Iran. Viel Vergnügen!
عشق از تو لبریز است و تو از عشق لبریز، از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز. ایران من ای سرزمین سر به داران، مهد دلیران، خاک سرخ مرزداران. از تو لبریز است و تو از عشق لبریز، از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز. ایران من ای سرزمین سر به داران، مهد دلیران، خاک سرخ مرزداران. من می خروشم مثل کرخه، مثل کارون، حتی اگر چون قطره اشکی غرق در خون. من می درخشم چون کبودان در سیاهی، حتی اگر خشکیده باشم گاه گاهی. آباد یا میران، خرامم دوستان،
من کاوهم، من آرشم، من داریوشم، من دشمن ضحاک شوم مردوشم، من سعدیم، فردوسیم، من شعر نابم، باید که چون خیام بر دنیا به تو من چون دماوند و سهندت باش ایران، چون کوهای سربلندت باش ایران، ای سرزمین عشق و ایمان میهن جان،
liebe Zuhörer, es folgt unser letzter Beitrag unter dem Titel Verschärfung der Bedrohungen durch Inlandsterrorismus in den Vereinigten Staaten. Obwohl die USA nie vor einer Bedrohung durch Inlandsterrorismus sicher waren, haben die Entwicklungen in den letzten Monaten, insbesondere der Angriff von Anhängern des US-Präsidenten auf das Kapitol, das Risiko zunehmender terroristischer Bedrohungen in den Vereinigten Staaten erheblich erhöht. US-Sicherheitsverantwortlichen zufolge müssen nun mindestens 25 Verdächtige vor dem Bundesgericht für internen Terrorismus zur Rechenschaft gezogen werden. Das US-Verteidigungsministerium Pentagon teilte mit, es sei über potenzielle terroristische Bedrohungen in den Tagen bis zur Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar informiert worden. Dies geschieht, während der gegenwärtigen US-Regierung mit Donald Trump an der Spitze in den letzten Tagen ihres Bestehens mehrere Minister mit Schlüsselfunktion fehlen, wie bei den Ministerien für Verteidigung, Heimatschutz und Justiz. Außerdem haben die USA derzeit keinen Generalstaatsanwalt. Alle diese wichtigen Ministerien werden derzeit von Stellvertretern geführt. Inzwischen wurden 15.000 Kräfte der Nationalgarde nach Washington D.C. geschickt, um Bidens Amtseinführung zu sichern. Die US-Militärpräsenz in der Hauptstadt wird etwa doppelt so groß sein wie die Gesamtzahl der US-Truppen im Irak und in Afghanistan, sagte US-Korrespondent John Haltiwanger. Das erinnere daran, dass eine Bedrohung der USA durch inländischen Terrorismus, durch die Anhänger einer weißen Vorherrschaft, größer sei als im Ausland.
Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das Risiko terroristischer Aktivitäten in den Vereinigten Staaten in den kommenden Wochen und Monaten abnimmt, selbst wenn die Amtseinführung des neuen Präsidenten reibungslos verläuft. Gegenwärtig erleben die USA eine ihrer fiebrigsten und sensibelsten Perioden hinsichtlich Politik und inländischer Sicherheit. Einerseits glauben der amtierende Präsident und viele seiner Anhänger, dass die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen durch Betrug manipuliert wurden und versuchen ihren Ansichten zufolge auf ihre Weise das, was sie die Rettung des Landes nennen. Auf der anderen Seite versuchen die Demokraten, die von dem Wahlsieg Joe Bidens im November euphorisiert sind, die Politik und Gesellschaft von Trump und den Trumpianern zu befreien und die Möglichkeit auszuschließen, dass er oder seine Anhänger auf irgendeine Weise an die Macht zurückkehren können. Unter solchen Umständen ist es nicht unangebracht zu erwarten, dass eine Gruppe interner Gegner irgendwann zur Gewalt greifen und die terroristischen Aktivitäten in den Vereinigten Staaten verschärfen wird. Die US-Gesellschaft hat auch zuvor schon einen hohen Preis für Aktivitäten einheimischer Terroristen gezahlt. 1995 sprengte ein rechtsextremistischer Täter ein Bundesgebäude in Oklahoma City in die Luft, wobei 168 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt wurden. Damit wollten dieser rechtsextreme Terrorist und seine Komplizen die Opfer der Ereignisse um die Davidiana-Sekte 1993 in Waco, Texas rächen. Es war der blutigste Terroranschlag in den Vereinigten Staaten vor den Anschlägen vom 11. September 2001. Die Terroranschläge der Al-Qaida auf New York und Washington im Jahr 2001 haben zwei Jahrzehnte lang die Aufmerksamkeit und die Ressourcen der US-Regierung auf die Terrorismusbekämpfung im Ausland gerichtet. Während dieser Zeit gab die US-Regierung hunderte Milliarden Dollar für den Kampf gegen den sogenannten internationalen Terrorismus aus und vergoss das Blut von Hunderttausenden Menschen, darunter mehreren tausend amerikanischen Soldaten, in verschiedenen Teilen Westasiens. Durch diese Maßnahmen wurde zwar eine Wiederholung der Terroranschläge vom 11. September in den USA verhindert, es ermöglichten es jedoch den inländischen Terroristengruppen, auch aufgrund der Nachlässigkeit der Behörden, ihre Aktivitäten zu mehren. Diese Gruppen, die eine Vielzahl von Problemen bekämpfen wollen, haben seither mehrere Terroranschläge geplant, von denen auch einige realisiert wurden, wie Angriffe auf Kultstätten und Amokläufe. Aber die Organisation und der Angriff am 6. Januar 2021 auf eines der wichtigsten und gleichzeitig sichersten Gebäude in den Vereinigten Staaten, nämlich das Kapitol, war ein Akt, der die Amerikaner und sogar die Welt schockierte. Foreign Policy schrieb in einem Artikel zur Analyse dieses Ereignisses: Die ständige Bedrohung durch die rechtsextremen Terroristen, die vom Präsidenten provoziert werden, wurde durch das von seinen Anhängern betriebene Informationsökosystem verschärft und nun durch den erfolgreichen Angriff auf eines der sichersten Gebäude der Welt, Kongress, realisiert. Eine Bedrohung, die als Donald Trumps Vermächtnis bezeichnet werden wird. Sicherheitsverantwortliche berichteten, dass beim Angriff auf den US-Kongress mehrere selbstgebaute Sprengkörper im Gebäude und eine Autobombe in der Nähe des Kapitols gefunden wurden. Unter den Festgenommenen soll es Personen gegeben haben, die vorhatten, in den Sitzungssaal der gemeinsamen Kongresskammer einzudringen und die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zu ermorden. Jedoch konnten die Bomben entschärft werden und ein Attentat auf die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses konnte ebenfalls verhindert werden. Aber angesichts des tiefen Hasses in der amerikanischen Gesellschaft sind jedoch weiterhin terroristische Aktivitäten in diesem Land zu erwarten. Insbesondere, da der US-amerikanische Geheimdienst und Sicherheitsapparat in den letzten Jahren im Zentrum der politischen und parteiischen Konflikte zwischen Trump und seinen Gegnern stand und in dieser Hinsicht großen Schaden genommen hat. Ohne eine Wiederherstellung der politischen Sicherheitslage in den Vereinigten Staaten wird das Land einer harten Zeit von inländischer Gewalt, Terror und Unsicherheit ausgesetzt sein.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.